Grüße euch. Wir haben in der vergangenen Woche Himmelfahrt gefeiert. Und ich möchte dazu Texte lesen aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, kombiniert mit Matthäus, aber ich denke vom Zusammenhang her passt das, um einfach nochmal deutlich zu machen, worum es hier eigentlich geht. Und dann möchte ich mit euch über unseren Vater nachdenken. Apostelgeschichte 1, Vers 4. An einem dieser Tage nach seiner Auferstehung befahl Jesus seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Ich habe mich immer gewundert, warum Männer heute Himmelfahrt in der Art und Weise begehen, dass sie abwesend sind. Mit dem Bollerwagen übers Land ziehen, den kleinen Feigling am Spazierstock, den Kasten Bier hinten drauf und dann weg. Aber vielleicht, ich glaube es nicht, vielleicht machen sie es Jesus nur nach. Der ist auch weggegangen. Jesus ist weg, ist in den Himmel gefahren. Die Jünger sahen ihn nicht mehr und wir haben ihn auch noch nie gesehen. Nicht leibhaftig. Jedenfalls. Und dabei hat er doch gesagt, und das haben wir gehört und gelesen und wissen das, er hat gesagt, dass er immer und überall bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Ist er das? Wie? Und wo ist er das? Und vielleicht kennst du ja das Gefühl, manchmal tatsächlich auch von Gott verlassen zu sein. Angeblich sind die Kinder hier, ja? Eins sehe ich. Und da oben ein paar Jungs. Hi. Ich wollte ein kleines Experiment mit euch machen. Und wenn ihr es könnt, kommt ruhig mal nach vorne. Dann könnt ihr das besser verfolgen, was wir hier experimentieren. Aber ich sehe, manche sind da hinten auch in dem kleinen Raum, im Nebenraum. Die Jungs kommen runter, das ist sehr gut. Warten wir kurz, bis sie den langen Weg genommen haben. Vielleicht sollten wir noch eine Rutsche einbauen hier. So würden wir sie runterkriegen. Männer, sehr schön, dass ihr da seid. Kommt nach vorne. Also, ich behaupte, und ich glaube, die meisten hier stimmen mir dazu, und ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht, aber ich behaupte, dass Jesus hier ist. Wir sehen ihn zwar nicht, aber er ist hier. Ja? Kopfnicken. Sehr gut. Genau. Jesus ist nicht einfach irgendwo weit weg im Himmel, nicht irgendwo unten oder sonst irgendwo, er ist hier. Das sagen wir als Christen so. Aber vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, dass es da auch Leute gibt, die denken da ganz anders. Die sagen, hey Leute, ist doch verrückt, was ihr da glaubt. Man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht anfassen. Man kann es überhaupt nicht beweisen. Ist Gott wirklich hier? Ist Jesus hier? Es gibt keinen Hinweis darauf. Und ich behaupte aber, dass es zu einfach ist zu sagen, nur das, was ich anfassen kann oder ausmessen kann oder was ich an Tritt geben kann oder so, nur das gibt es auch wirklich. Ich glaube, das ist zu wenig. Ich will ein kleines Experiment mit euch machen. Das ist kein Beweis, aber es ist ein Hinweis darauf, dass es Sachen gibt, die können wir nicht sehen. Und die sind trotzdem da. Und zwar behaupte ich, dass hier in diesem Raum gerade Musik ist. Hört ihr die? Hört irgendjemand Musik? Der sollte sein Handy ausmachen oder iPhone oder so. Also hier ist Musik, sage ich, aber wir sehen sie nicht und wir hören sie nicht, richtig? Aber sie ist trotzdem da. Man braucht das richtige Gerät, um diese Musik zu empfangen, um sie zu hören. Ich habe hier so einen ganz kleinen Weltempfänger, kleines Radio. Das kann man anschalten. So. Und was hört ihr? Rauschen. Okay. Noch keine Musik. Ich weiß nicht, wer auf Rauschen steht. Höre ich mir selten an. Aber guck mal. Wenn ich hier anfasse, dann passiert was. Es gibt diese Antenne, diese kleine hier. Die kann man rausziehen. Und dann wird der Empfang ein bisschen besser. Ist immer noch nicht überwältigend. Da reden Leute. Und wenn man den richtigen Kanal einstellt, muss man ein bisschen drehen, dann gibt es bestimmt auch irgendwo Musik. Regenwahrscheinlichkeit, okay. Ich will Musik hören. Ist gerade Nachrichtenzeit. Wieder Gerede hier. Aber ihr merkt, im Raum hier, obwohl wir es so gar nicht sehen oder hören, hier ist Musik. Nee, Werbung. Okay. Es gibt etwas, was wir nicht sehen können, ja, was trotzdem hier ist. Wir können es nicht anfassen, aber es ist da. Und wir können es nur mit einer Antenne und einem kleinen Gerät irgendwie wahrnehmen. Ich glaube, dass es mit Jesus manchmal ganz ähnlich ist. Jesus hat gesagt, er ist da und ich gehe davon aus, dass er hier ist. Aber ich glaube, wir Christen haben manchmal nicht das richtige Gerät und vor allen Dingen nicht die richtige Antenne, um zuzuhören, was Jesus uns sagt. Ja? Wir sind beschäftigt mit allen möglichen anderen Sachen und dann hören wir Sender, die uns gerade sagen, was bei Mediamarkt Neues gibt oder so, aber nicht das, was Jesus sagt. Deswegen, die Herausforderung für uns ist, erstens, etwas wahrzunehmen und zu glauben, was wir gar nicht sehen können, aber wir glauben es, dass es da ist. Und dann so zu lernen, wie man das auch hört, wie man es wahrnimmt. Und dann hören wir das, ja, mit so einem Knopf im Ohr, aber vielleicht noch nicht alle anderen, aber wir lernen, wie Jesus eigentlich ist. Und das ist ganz schön schwierig. Und mit so einem kleinen Ding hört sich das verrauscht an, aber es gibt bessere Radios. Ihr habt wahrscheinlich bessere, oder? Da hört man gestochen scharf, Dolby Surround, ja? Richtig ordentlich. Und ich wünsche mir, dass es mit Jesus eigentlich genauso wird. Dass wir entdecken, wie wir Jesus verstehen können und ganz klar hören, was er sagt. Aber auf jeden Fall merken, der ist hier. Jesus hat versprochen, bei uns zu sein. Und das ist im Moment unsichtbar. Aber er hat auch versprochen, dass er wiederkommt. Und das wird dann sichtbar sein. Und dann brauchen wir keine Hilfsmittel mehr, kein Radio oder irgendwas anderes. Und können verstehen und können ihn sehen und können mit ihm reden. Und er ist da. Darauf freue ich mich. Das war mein kleines Experiment für heute. Ich habe euch versprochen, ihr dürft wieder nach oben gehen. Könnt ihr jetzt machen. Oder einfach hier vorne sitzen bleiben. Das ist mal ein ganz ungewohnter Blick, oder? Ich sehe euch. Ihr seid meine Ehrengäste. Also, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und das war vor 2000 Jahren. Und manche mögen das Gefühl haben, dass wir seitdem alleine sind. Sind wir das? Jesus war immerhin das deutlichste Zeichen dafür, dass Gott sich tatsächlich um die Menschen kümmert. Der fleischgewordene Gott, so sagt das die Bibel, zum Anfassen, zum Diskutieren, zum Anschauen und zum Umarmen, ganz real. Und Jesus sagt von sich, dass er uns zeigen möchte, wie der Vater ist. Gott, der Vater. Mann, ich hätte gern so einen Vater gehabt wie Jesus. Der war für seine Jünger da, Tag und Nacht. Der hat ihnen gezeigt, wofür es sich zu leben lohnt, sich einzusetzen lohnt. Weg von den Fischen, hin zu den Menschen. Er hat mit ihnen gefeiert, der hat mit ihnen gebetet, hat mit ihnen geweint, er hat sie getröstet, er hat ihnen vergeben, der war da. Das war mal ein Vater. Davon können viele nur träumen. Wir haben so unsere Erfahrungen mit Vätern. Und diese Erfahrungen sind auch sofort präsent, wenn wir von Gott als Vater sprechen. Und ich fürchte, dass unsere Erfahrungen mit unserem Vater oft der Grund sind, warum wir Gott falsch oder überhaupt nicht verstehen. Und dann kommt es, dass wir so ein Gottesbild haben von einem Typen, der irgendwie so ein herrischer Egomane ist, der seinen Willen durchboxen möchte. So ein richtiger Aufpasser vielleicht, ja? Richter, Zettelverteiler, Strafzettel natürlich. Oder eben einfach Spaßbremse. Ja, und manche denken, Gott, der ist nicht wirklich anwesend. Alter Mann, bisschen tattrig, senil, kriegt eh nichts mit. Ich finde es wichtig, dass wir in unsere eigene Geschichte schauen, wenn wir über Gott als Vater reden. Wie war das mit meinen Eltern? Wie war das mit meinem Vater? Was habe ich von meinen Eltern und durch ihr Verhalten über Gott gelernt und in mein Leben übernommen? Mein Vater, der war abwesend. Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Der verschwand, als ich 3 Jahre alt war. Ich habe ihn wieder getroffen, als ich eine Unterschrift für mein BAföG brauchte, also irgendwann mit 20 oder so. Ich habe ihn gesucht, ich habe ihn besucht, ich habe ihn kennengelernt und ich war erstaunt über die Äußerlichkeiten und über die Ähnlichkeiten. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, jetzt könnte ich langsam so aussehen wie er damals. Ich hätte mal ein Bild machen sollen. Auf jeden Fall die überdimensionierte Nase, die hatte er auch. Immer noch Pickel mit fast 40. Na, ich nicht, aber er. Damals. Ich war fasziniert und erschrocken zugleich, ihn da zu sehen und dann sein Leben zu sehen und zu hören, wie er ist. Ein Abenteurer. Faszinierend. Unstet. Nie zufrieden. Ein Meckerer. Wechselhaft. Wechselhaft ist, glaube ich, ganz treffend. Er wechselt seinen Wohnort, seinen Beruf, seine Beziehung. Eigentlich alles so alle 3 bis 4 Jahre. Einmal durch. Heute ist er 55. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel er schon erlebt hat. Das ist einerseits spannend, aber auf der anderen Seite merkt man, dass er nach Sinn und nach Halt sucht, aber ihn nicht findet. Ich war damals gespannt auf meinen Vater und ich musste erkennen, dass er mir nicht helfen kann, im Leben meinen Platz zu finden. Er hat ihn ja selber nicht gefunden. Nun geht es nicht jedem so wie mir. Aber ich fürchte, dass wir, die wir unsere Väter vermissen, nicht in der Minderheit sind, dass es vielen so geht. Und dann sehe ich die vielen Kinder aus gescheiterten Beziehungen, wo die Väter sich verabschiedet haben, gegangen sind. Oder die Kinder, die von ihren Ersatzvätern als Anhängsel der Geliebten behandelt werden, der Neuen. Oder die Kinder, deren Väter zwar physisch anwesend sind, aber mit ihrem Herzen und mit ihrer Liebe, mit ihrer Erfahrung keinen Anteil nehmen am Leben ihrer Kinder. Und natürlich, klar, es gibt sie auch, die Väter, auf die man gern aufschaut. Ich habe von einem jungen Mann gelesen, sein Vater war ein echtes Vorbild für ihn, und er hat gesagt, diesen Satz, den fand ich so prägnant, ich wünschte mir, ich könnte nur ein halb so guter Mann sein wie mein Vater. Was für ein Vorbild, was für ein Zeugnis für einen Mann. Wie sehr ist dir dein Vater Vorbild? Möchtest du so werden wie er? Wenn du mal so eine Punkteskala machen würdest von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du ihm geben? 10 Punkte? Ja, so möchte ich werden, genau so. Der kann mir zeigen, wo es lang geht. So will ich sein. Oder 7 Punkte? Ja, ganz in Ordnung, nicht der schlechteste. Aber eigentlich hat er schon ein paar Macken, die möchte ich vermeiden. Vielleicht 4 Punkte? Der war ja doch die meiste Zeit abwesend, gar nicht da. Möchte möglichst wenig mit ihm zu tun haben. 1 Punkt? Ein böser Mann. Hoffentlich habe ich nichts geerbt davon. Wie ist das mit deinem Vater? Wenn Väter nicht für ihre Kinder da sind, entstehen für den jungen Menschen drei große Probleme. Zum einen bekommen sie auf eine ganz entscheidende Frage in ihrer Entwicklung eine zerstörerische Antwort. Mädchen in der Pubertät, die fragen sich, bin ich's wert, dass man mich liebt? Bin ich liebenswert? Und ich bin keine Frau, aber ich kann mir vorstellen, wie es ist, wenn sie da zu hören bekommen oder es fühlen und merken, eigentlich laufe ich nur so nebenher. Ich werde gar nicht beachtet. Was das für eine Wunde hinterlässt im Herzen eines Mädchens. Und Jungs, eine ähnliche Frage, aber doch ein bisschen anders. Hab ich's drauf? Pack ich's? Kann ich's? Beim Fußball, beim Computer, im Pfadfinderlager. Wir wollen unsere Fähigkeiten messen. Wir brauchen Bestätigung. Und nichts ist schlimmer für einen Jungen, als wenn sein Vater das selbstgebaute Baumhaus überhaupt nicht wahrnimmt. Bin ich liebenswert? Hab ich's drauf? Eltern können ihren Kindern hier wirklich schwere Wunden zufügen. Und das zweite Problem, durch so eine gestörte Beziehung zum Vater, ist diese Erkenntnis, dass niemand da ist für mich. Niemand da, der mir zeigen kann, wie ich erwachsen werden soll. Der mir auf diesem Weg hilft. Kein Vorbild. Niemand, der mich herausfordert. Der mich lehrt. Der mich begleitet. Der mir zeigt, wie man einen Reifen wechselt. Der mir zeigt, wie ich tapeziere. Oder wie ich mit meinen Hormonen umgehe, wie ich ein Mädchen kennenlernen kann. Wie ich meinen Zorn kontrolliere, nicht immer gleich draufhaue. Keiner da. Ich muss es irgendwie selber rauskriegen. Und das dritte große Problem für Kinder ist das Vermächtnis, was die Eltern ihnen manchmal mitgeben. Ich nenne es mal Vermächtnis. Ihre Schuld, ihre Sünden, ihre Fehler. Der Ruf, das, was sie als Menschen darstellen. Wie ist das als Kind von einem Alkoholiker, der in der Nachbarschaft verschrien ist? Oder von irgendeinem religiösen Extremen? Alle gucken nur schief, wie der wieder angezogen rumläuft. Und wo geht er jetzt wieder hin? Eine der Konsequenzen aus diesen drei Problemen und der Vaterlosigkeit ist der Eindruck, dass wir auf uns allein gestellt sind. Es gibt niemanden, der uns hilft, das Leben zu bewältigen. Wenn Probleme anstehen, heißt es entweder selber zupacken, irgendwie gucken, wie wir klarkommen, das Ding lösen oder eben Prügel einstecken. Und ich selber habe diese Einstellung tief verinnerlicht. Ich lebe so und ich finde es wirklich schwer, um Hilfe zu bitten. Und dann ist es so, dass ich lieber ewig rumexperimentiere, das Internet konsultiere, es gibt ja Seiten für alles Mögliche, oder Dinge eben einfach lieber gleich ganz sein lasse. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht. Im Moment werden ja gerade wieder Funkfrequenzen versteigert für neue, schnellere Handys. Wird alles besser, ne? In Zukunft können wir gleich die Videos direkt aufs Handy runterladen, noch richtig fix. Vor 10 Jahren gab es nun die Zeit, wo die UMTS-Frequenzen versteigert wurden und das war so ein richtiger Hype. Die Leute dachten, ja, das ist die Zukunft, damit kann man Geld verdienen. Die Leute sind an die Börse gegangen, haben investiert und haben gehofft, reich zu werden. Und weil alle das so dachten, dachte ich, ja, ich werde auch reich. Ich habe meine paar Ersparnisse vom verkauften Motorrad zusammengekratzt und auf Mobilcom investiert. Kennt jemand Mobilcom noch? Die kannst du vergessen, aber wirklich. Die sind so abgeschmiert im Aktienkurs und nach einem halben Jahr hat meine schöne Kohle gerade mal noch für einen Monat Mensa gereicht. Ich vermute, ich bin nicht der Einzige unter den Kerlen hier, der sich oft lieber die Zunge abbeißt, als um Hilfe zu bitten. Ich denke, ein Vater, der kapiert, dass es nicht nur um Geld geht, der hätte mich vor so einem Quatsch bewahren können. Ein bisschen Lebenserfahrung. Aber um Hilfe bitten? Warum fragen Männer so selten nach dem Weg? Wir haben ja Navi jetzt auf unseren Handys. Wir müssen nicht mehr reden, anhalten, Scheibe runter. Können Sie mir sagen, wo es lang geht? Die Zeiten sind vorbei. wir können unser Leben alleine meistern. Ich weiß nicht, ob du es so ausdrücken würdest, aber ich fürchte, dass uns das Leben gelehrt hat, dass wir uns alleingelassen fühlen und selbst klarkommen müssen. So wenige von uns haben wirklich erlebt, was es heißt, zu einem Vater aufzublicken, von dem wir wissen, dass er uns wirklich liebt. Vaterlosigkeit ist normal geworden. Und ich frage mich, ob es uns darum so schwer fällt, an Gott zu glauben. Jesus scheint dieses Thema sehr extrem wichtig gewesen zu sein. Immer wieder kommt er darauf zurück, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Er zeigt uns, wer Gott für uns sein möchte. Und dann stellt euch vor, wir säßen da vor 2000 Jahren, vielleicht an einem Sabbat, an einem Berghang in Palästina. Und Jesus hält eine außergewöhnliche Rede. Später nennt man sie die Bergpredigt. Und wir sitzen da und wir lauschen. Und dann hat er schon eine ganze Weile gesprochen und wir hängen in unseren Gedanken noch so an den letzten Aussagen und dann stellt er eine Frage. Würde jemand von euch einem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Nun? Das ist mehr als eine rhetorische Frage und wir sind uns einig, dass das ein sehr bösartiger Mensch sein müsste. So jemanden gibt's nicht. Und dann fährt Jesus fort. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und dann spricht er in unsere hartnäckigsten Zweifel hinein, sehr direkt. Schaut die Vögel am Himmel an. Denkt an die Lilien auf dem Feld. Meint ihr nicht, dass ihr eurem wahren Vater viel wichtiger seid als sie? Und auch das ist eine Frage, die er wirklich ernst meint. Und wir wissen, klar, es gibt eine richtige Antwort. Aber da ist genauso diese gefühlte Vaterlosigkeit im Herzen. Die Erinnerung daran, wieso das eigene Leben verlaufen ist. Es geht weiter. Was meint ihr? Was wird ein Mann tun, der 100 Schafe hat und eins davon hat sich verlaufen? Wird er nicht die 99 allein im Bergland weitergrasen lassen und wird losziehen und das Verirrte suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es mit eurem Vater im Himmel. Der will nicht, dass einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen verloren geht. Ob wir es nun glauben können oder nicht, zumindest wird hier sehr deutlich, worauf Jesus hinaus will. Wir haben einen guten Vater. Er ist besser, als wir es uns vorstellen können. Er kümmert sich um uns, wirklich. Der ist freundlich und er ist großzügig und er gönnt uns das Beste. Und ja, die meisten hier werden diese Texte kennen, schon oft gehört haben, schon lange kennt ihr sie. Aber haben sie Bedeutung in eurem Leben? Was heißt das, dass Gott unser Vater ist? Das heißt, dass Gott für uns der sein möchte, der unser leiblicher Vater nicht sein konnte. Gott selbst möchte unser wahrer Vater sein. Er möchte uns auf unserem Weg zu einer erwachsenen Persönlichkeit begleiten. Wir sind seine Töchter, wir sind seine Söhne. Wir tragen seine Gene in uns und wir teilen seine Geschichte. Nun sagt der Volksmund, und wir kennen das, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und vielleicht geht es dir dann wie mir, der auf so einer Punkteskala, Papa-Punkteskala, eher so im negativen Bereich oder im unteren Bereich seinen Punkt gesetzt hat. Und dann ist der Spruch einfach deprimierend. Klar, wenn wir stolz sind auf unseren Stammbaum, dann können wir mit Selbstvertrauen weitergehen. Aber wenn nicht, dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, aus dem Schatten dieses Baumes herauszutreten. Als Apfel da wegzurollen. Und in diese Situation hinein spricht Gott seine Botschaft. Römer 8. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Galater 4. Weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Papa, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Das Ziel unseres Glaubens ist nicht die Vergebung unserer Schuld. Es ist auch nicht unsere Hoffnung auf ein himmlisches Dasein nach dem Tod irgendwann. Sondern was Gott sich wünscht für uns, ist, dass wir mit ihm als unserem Vater leben. Schon heute. Er ist hier. Hier in diesem Raum, jetzt. Wir können ihn nicht direkt sehen, aber das macht gar nichts. Er ist ganz anders als diese abwesenden Väter. Er möchte uns begleiten. Er ist da. Und diese Erkenntnis möchte ich heute festhalten. Vielleicht fällt dir das schwer. Kann sein. Aber dann sei trotzig. Greif es einfach mal. Ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein unser Leben bestimmt, dass es in unser Herz wandert, sich verankert, dass alle unsere traurigen Bilder von Vätern, die versagt haben und unser Leben nicht mehr, ja, dass sie keinen Einfluss mehr haben auf unser Leben. Weil wir einen Vater gefunden haben, der zuverlässig ist. Die alten Wunden können heilen. Wir sind Töchter und Söhne eines gütigen, starken, fürsorglichen Vaters. Er ist anwesend, er ist weise. Dieser Vater kann uns den Weg zeigen. Er ist großzügig. Er rüstet uns aus für unsere Reise. Wir können uns ihm anvertrauen. Ich denke, dass dieses Bewusstsein der Anfang des Glaubens ist. Der Anfang unseres Weges zu Frauen und Männern, die im Leben feststehen, zu Erwachsenen. Das ist die Basis. Kind dieses Vaters zu sein bedeutet, auch von ihm herausgefordert zu werden, geführt zu werden. Es bedeutet, sich auf eine Reise zu begeben. Eine Reise, in deren Verlauf wir unserem Vorbild näher kommen, reifen. Ich kann gut verstehen, wenn hier jemand sitzt, der jetzt das Gefühl hat, nur Bahnhof zu verstehen. Aber das macht gar nichts. Im Gegenteil, das kann Mut machen. Das soll uns Mut machen. Es ist doch so, dass wir eindeutig mehr brauchen als das, was wir bis jetzt kannten. Wir brauchen väterliche Begleitung. Und wir dürfen uns drei Wahrheiten zu Herzen nehmen, die Bibel uns zeigt. Wir dürfen sie festhalten. Zum einen, durch Jesus sind wir nach Hause zum wahren Vater gekommen. Zum anderen, wir sind frei von den Zwängen, von den falschen Zwängen unserer irdischen Familie, unserer irdischen Eltern. Das muss uns nicht beeindrucken. Und schließlich, Gott wird uns als Tochter und als Sohn behandeln. Er tut es. Ich möchte euch mitnehmen in eine letzte Geschichte. Und Andreas kann schon mal die Rollos runter machen. Wir gucken gleich ein Video an. Das ist so eine Geschichte, die für mich eines der stärksten Beispiele heute dafür ist, was Gott für uns sein möchte. Es ist die Geschichte von Dick und Rick Hoyt, bekannt als Team Hoyt. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Die Geschichte begann 1962, als damals Dick mit seiner Frau, er war 22 Jahre alt, einen Sohn bekam, nämlich Rick. Bei der Geburt war es so, dass die Nabelschnur sich um den Hals von Rick gewickelt hatte und schwere Schäden hinterlassen hat, Hirnschäden, sodass Rick spastisch gelähmt auf die Welt kam und nicht sprechen konnte. Und der Arzt, der die Eltern damals beraten hat, sagte, sie sollten ihn in ein Heim geben. Rick würde nie mehr sein als eine Pflanze. Stattdessen versuchten die Eltern, ihn so normal wie möglich zu erziehen. Sie haben erkannt, dass Potenzial in dem Jungen steckt und eine völlig normale Intelligenz. Sie haben ihm das Alphabet beigebracht, obwohl er nicht sprechen konnte. Und sie haben für Schulrecht für diesen Jungen gekämpft. 1972 dann, mit 10 Jahren, bekommt dieser Rick einen Kommunikator, einen primitiven Computer, extra für ihn zusammengebaut. Und er kann sich zum ersten Mal ausdrücken. Mit 13 darf er dann auf eine öffentliche Schule. Und schließlich, mit 15, möchte er an einem Wohltätigkeitslauf für einen verunglückten Sportler aus der Jugendmannschaft teilnehmen. Als spastisch Gelähmter. Aber sein Vater schiebt ihn im Rollstuhl. 5 Meilen Rennen, irgendwie 7,5, 8 Kilometer oder sowas. Sie kommen als Vorletzte ins Ziel, immerhin. Aber seitdem, das war der Startschuss, seitdem haben die beiden an mehr als 1000 Laufveranstaltungen teilgenommen. Mehr als 70 Marathon sind sie gelaufen. Wen das was sagt, 2 Stunden 40 ist ihre Bestzeit. Der Vater schiebt seinen Sohn im Rollstuhl. Sie haben an 6 Ironman-Läufen teilgenommen. Das heißt, 4 Kilometer schwimmen, der Junge im Schlauchboot hinten dran, 180 Kilometer Radfahren, der Junge vorne drauf auf dem Sitz, und die 42 Kilometer laufen. Der Junge im Rollstuhl und der Vater schiebt ihn. 6-mal Ironman, Bestzeit 13 Stunden 43. 1992 sind sie 45 Tage lang in den USA unterwegs gewesen, 6000 Kilometer in 45 Tagen. Vater und Sohn unterwegs. Und jetzt nächstes Jahr wird Dick 70. 70, ein alter Mann. Aber er denkt nicht dran, aufzuhören. Jetzt am 1. Mai hat er auch wieder einen Lauf mit seinem Sohn gehabt. Dick und Rick, das ist die Geschichte von Vater und Sohn, die trotz aller widrigen Umstände in ihrem Leben Anteil aneinander nehmen, den Weg gemeinsam gehen. Dieses Leben genießen und andere unglaublich beeindrucken, inspirieren. Es ist die Geschichte eines Sohnes, der von seinem Vater durchs Leben getragen wird. Wenn schon Dick seinen Sohn so liebt, wie wird uns erst unser himmlischer Vater lieben?